Hi und willkommen. Ich bin Belinda, IT-Unternehmensberaterin, Coach und Gründerin von Go Digital Ladies. Hier dreht sich alles um Women in Tech Mentoring und Coaching. Beim Podcast erwarten mich Interviews mit tollen Frauen aus der Tech- und Digitalbranche, in denen wir nicht nur über ihr Businessleben reden, sondern auch eintauchen in ihre private Gedankenwelt. Und genau das machen wir heute mit Dora. Und der Grund, warum ich diese Folge besonders toll finde, ist, weil wir darüber sprechen, wie es ist, wenn man etwas studiert, das prinzipiell so universell anwendbar ist, dass es dadurch eigentlich ja, richtig schwer wird, rauszufinden, was einem eigentlich wirklich gut gefällt und was man später damit machen möchte. Genau das ist Dora passiert mit Informatik und sie hat für sich den wissenschaftlichen Weg ausgewählt, hat jetzt gerade frisch ihren Doktor fertig gemacht und in dieser Folge erfährst du, ja, wie ihr Weg bis jetzt so war und was sie sich so für die Zukunft vorstellt und ja, was sie eigentlich alles noch neben der ganzen Promotion gewuppt hat und ja, einfach, ja, kannst dich einfach ein bisschen inspirieren lassen von ihrem Weg. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und auch an dieser Stelle wieder der kurze Disclaimer, da wir Unternehmen und Organisationen nennen, gilt das Ganze rechtlich gesehen als Werbung, aber das Ganze ist unbezahlt und von Herzen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge. Liebe Dora, super schön, dass du da bist. Ich freue mich einfach so sehr darauf, jetzt hier die nächsten Minuten mit dir zu verbringen. Und ich habe auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht bei allen Personen, die ich interview. Ja, mache ich wie so eine Art kleine Mini-Retrospektive in meinem Kopf und überlege so, okay, wie haben wir uns kennengelernt? Wie lange ist das überhaupt her? Was haben wir so zusammen gemacht? Und dann ist mir aufgefallen, dass wir beide uns so richtig kennengelernt haben in 2015, als ich beim IRIS-Praktikum war. Mhm. Davor kannten wir uns, glaube ich, so flüchtig hier und da vielleicht, aber nicht so wirklich gefühlt. Und dann später warst du ja meine Masterarbeitsbetreuerin, was richtig schön war. Und danach ging es natürlich noch mit Meetups, Organisationsthemen weiter. Aber ja, vielleicht kannst du dich ja einmal so ein bisschen vorstellen und ein paar Worte zu dir verlieren, dass die anderen dich auch mal kennenlernen können.
Ja, klar. Danke für die Einladung erstmal.
Gerne.
Genau, also ja, mein Name ist Dora. Ich komme eigentlich ursprünglich nicht aus Deutschland, sondern aus Ungarn. Da bin ich geboren und bin dann im Großraum München aufgewachsen und habe Informatik studiert, also Wirtschaftsinformatik, um genau zu sein, in der TUM. Und habe dann auch promoviert, also bin quasi nach dem Studium gleich nochmal, mittlerweile sind es, glaube ich, fast 5 Jahre da geblieben. Und habe super viel Lehre gemacht, da haben dann wir uns auch kennengelernt und genau, jetzt bin ich so am Ende meiner Zeit an der TUM und bin gerade so ein bisschen zwischen Dingen und orientiere mich gerade neu, was ich machen will. Genau, da kommen wir bestimmt später noch dazu so ein bisschen.
Auf jeden Fall, da musst du noch erzählen.
Genau.
Genau, ja, richtig gut. Ich meine, du hast ja jetzt gerade schon erklärt, dass du sogar in die Lehre gegangen bist an der TU. Wie bist du denn überhaupt ursprünglich zur IT gekommen? Hattest du das an der Schule oder wie hast du da einen Weg dahin gefunden?
Ja, also bei mir an der Schule gab es eigentlich gar keine, also es gab schon so eine Art Einführung, erinnere ich mich, aber da haben wir dann eher so E-Mails geschrieben und so ein bisschen Textformatierung gemacht und sowas. Also es war im Gymnasium und es war so keine Ahnung, zwischen 2000 und 2008 oder 2009, glaube ich, war ich da. Also es ist eine Weile her. Und dann hatten wir auch so einen Arbeitskreis, das heißt, hieß Arbeitskreis Systembetreuung. Da haben wir dann unter anderem den Lehrern so ein bisschen beigebracht, wie man mit PowerPoint umgeht, weil wir hatten so Medienkästen in den Klassenzimmern. Okay. Und also so das Level war es so ungefähr. Genau, ich konnte auch noch nicht. Also ich habe mir ein bisschen selber, glaube ich, Programmieren beigebracht mit PHP damals, so zu Hause ein bisschen gespielt und Webseiten gemacht, so in meinen Teenagerjahren. Aber ich konnte eigentlich nicht wirklich was, als ich dann angefangen habe zu studieren. Und das war dann auch am Anfang eine ziemlich steile Lernkurve. Also ich mochte es, aber es war halt schon auch relativ viel am Anfang. Dann so nach dem ersten Semester ging es dann aber, aber am Anfang hat es sich ein bisschen hoffnungsloser gefühlt dann, weil man natürlich irgendwie auch das Gefühl hatte, alle anderen können mehr. Ja. Aber das hat sich dann ziemlich schnell wiedergelegt, Gott sei Dank.
Ja, das Gefühl kenne ich gut.
Genau. Ach, und genau, wie ich dazu gekommen bin, in erster Linie, ich weiß es auch nicht genau. Ich glaube, also mein Vater ist Informatiker, und das hat, glaube ich, dahingehend geholfen, dass wir einen Computer im Haushalt hatten, als ich ganz klein war, was damals Anfang der 90er auch nicht wirklich gang und gäbe war, zumindest nicht in Ungarn, wo wir damals gewohnt haben. Und das hat, glaube ich, so ein bisschen dieses Vertrauen geschaffen. Ob das jetzt der Grund ist, keine Ahnung, aber es war irgendwie immer so ein bisschen klar, dass ich das machen will. Und ich glaube, das war auch so ein kindliches Bild, was sich irgendwann ergeben hat und dann so ein bisschen bestärkt wurde. Also es war irgendwie schon immer klar, dass ich mal in die Richtung gehe in der Familie. Und es hat mich jetzt aber auch nicht weiter beeinflusst. Also ich habe super viel mit Sprachen gemacht in der Schule auch, war dann auch im Ausland, in Frankreich und in England und hätte das auch ohne weiteres machen können. Wollte ich aber nicht. Ich wollte eigentlich immer Informatik studieren. Und
Cool.
dann habe ich das gemacht.
Mega gut, schön, dass du es gemacht hast. Das wäre sonst sehr schade gewesen, wenn ich meine Masterarbeit woanders hätte machen müssen.
Ja.
Jetzt hast du quasi ja schon so ein bisschen beschrieben, es war irgendwie schon so ein bisschen in deiner Familie und du hast dann da deinen Weg reingefunden, am Anfang vielleicht ein bisschen holprig im Studium, wie glaube ich bei ganz, ganz vielen, die nicht davor viel Erfahrung hatten, bist dann da in die Lehre und alles. Jetzt hast du ja doch einige Jahre ja, Digitalisierungs- und IT-Erfahrung, würde ich mal sagen. Was würdest du sagen, sind die Dinge, die dich oder das Ding, was dich am meisten nervt, an der ganzen Thematik, an IT, Digitalisierung, vielleicht Informatik, das Studium oder was auch immer? Und was fasziniert dich am meisten?
Also ich glaube, ich tue mir immer ein bisschen schwer mit was am meisten, aber eine Sache, die vielleicht schwierig ist mit einem technischen Studium generell, oder vor allem Informatik, ist, dass es so universell anwendbar ist und dadurch man halt erstens schwer findet, was einem wirklich Spaß macht. Und es ist wirklich eine sehr, sehr breite Bandbreite an Dingen, eine große Bandbreite an Dingen, die man machen kann später. Und das muss man ja erstmal irgendwie finden, was man überhaupt machen will. Und wenn man das nicht findet oder sich nicht Mühe gibt, es zu finden, dann ist, glaube ich, das Risiko, dass man so ein bisschen was von allem kann, aber nichts richtig. Und vor allem auch, man nicht weiß, in welche Richtung man gehen möchte. Und das ist, glaube ich, das könnte man noch ein bisschen besser machen und auch ein bisschen früher, indem man Leute zum Beispiel schon früher daran führt oder halt im Studium auch gezielt daran hinarbeitet, dass Leute ihr Ding für sich finden. Genau.
Ja,
Und
ist ja auch mit einer der Gründe, warum ja, dieser Podcast existiert. Wir hatten ja davor auch schon oft darüber geredet, dass vielleicht selbst, ja, wie soll ich sagen, Menschen, die aus dem Studium schon raus sind, vielleicht sogar schon in ihrem ersten Job oder im zweiten schon sind nach der Uni, teilweise dieser Frage immer noch hinterherrennen und gar nicht wissen, was alles geht, und gar nicht wissen, wohin sie sich eigentlich hinentwickeln wollen. Und deswegen ist es natürlich besonders cool, wenn sie die Möglichkeit jetzt wenigstens dann bekommen, über verschiedene Perspektiven, was andere denn so machen und dann vielleicht merken, oh, das klingt irgendwie spannend.
Ja, genau. Und vor allem, es ist ja immer möglich. Also ich glaube, das Klischee des Informatikers ist ja auch so ein bisschen dieses, der macht halt irgendwas im dunklen Raum oder so, meistens alleine. Das ist halt auch nicht mehr so. Auf der anderen Seite ist es halt auch nicht so. Also man kann, glaube ich, beides machen und man kann beides kombinieren, wenn man in der Lage ist, sich auszudrücken, was man möchte und sich irgendwie die Rolle auch zu schaffen oder sich dann auch auf die Jobs bewerben, die das dann genau bieten. Also ich glaube, das Problem ist eher, dass es die Leute nicht wirklich wissen, als dass es die
Ja,
Jobs nicht gibt.
bin ich voll bei
Ja.
dir, ja. Und was fasziniert dich am meisten?
Ah ja, also ich glaube, was super cool ist, und das durfte ich jetzt auch in den letzten über 5 Jahren eigentlich total hautnah miterleben, ist, dass man Einfluss auf Felder hat, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun hat. Also ich nehme eigentlich immer ein Projekt als Beispiel. Das hatten wir auch schon vor einigen Jahren. Das war, glaube ich, knapp vor deiner Zeit. Das hieß Swoop und das haben wir mit dem Klinikum rechts der Isar gemacht in München und zwar mit der Stroke Unit da, wo also die Leute nach dem Schlaganfall hinkommen. Und für die haben wir ein System gebaut. Es ist technisch recht simpel eigentlich. Also bei dem Schlaganfall ist es ja wichtig, dass der Patient möglichst schnell zur Behandlung kommt oder dass man halt weiß, wie viel Zeit vergangen ist, dass man den eben entsprechend behandeln kann. Und wir haben im Endeffekt so ein System gebaut, was das für die automatisch trackt. Das klingt sehr simpel, aber das war für die halt recht kompliziert, weil sie haben dann versucht, die einzelnen Schritte des Patienten zu rekonstruieren, indem sie zum Beispiel die CT-Uhr von dem CT-Bild abgelesen haben, aber die Uhr läuft auch manchmal falsch. Und also sie hatten einfach keine, und es gab halt auch nicht irgendwie eine Datenbasis, wo das dann gelandet ist, wo man dann sagt, okay, man kann es irgendwie visualisieren, sondern das hat irgendwie auf einen Zettel geschrieben und dann irgendwann zusammengetragen. Genau, und da war eben die Idee, einfach überhaupt nicht einzugreifen in die Arbeit von den Ärzten oder von den Pflegern und das einfach möglichst im Hintergrund laufen zu lassen, aber möglichst genau. Und das haben wir gebaut und das war einfach so ein schönes Beispiel, wie wir, ich meine, ich habe keine Ahnung von Medizin. Ich fand das selber super faszinierend, wie viel die uns darüber erzählt haben, aber das weiß ich ja alles nicht. Aber als, sage ich mal, guter Softwareentwickler zum Beispiel ist man in der Lage, sich mit den Leuten zu unterhalten, daraus zu hören, was sie brauchen und dann was mit ihnen zusammen zu entwickeln und zu überprüfen und dann eben so eine Auswirkung in diesem Feld zu haben, mit dem man eigentlich gar nichts zu tun hat. Und das ist super schön. Also man, es sind quasi Werkzeuge, die man bekommt, mit denen man halt Probleme in vielen verschiedenen Feldern lösen kann.
Und wo man auch reinschauen darf,
Genau,
ist
ja.
natürlich eigentlich ein Segen.
Total.
Ist eigentlich nie langweilig, wenn man Glück hat.
Genau.
Ja, mega schön. Apropos die letzten 5 Jahre, da hast du dich ja viel um den Doktor entschieden. Ach, übrigens auch an der Stelle Doktor, oder? Nicht PhD, sondern Doktor.
Genau, ja. Was der
So, okay.
Unterschied ist, das muss man, glaube ich, erstmal nicht wissen. Es sind einfach zwei
Okay, gut.
unterschiedliche Systeme. Ist auch total egal, jetzt für das Gespräch und auch in den meisten anderen Fällen.
Okay, gut. genau, warum hast du dich denn überhaupt für den Doktor entschieden und wie läuft denn sowas überhaupt ab? Also ich meine, ich habe selber ja Informatik studiert und wir sind an derselben Uni und ich denke, wir haben auch viele ähnliche Kurse gemacht und der Lehrstuhl, an dem du am Ende des Tages gelandet bist, ist ja einer, an dem ich auch viele der Kurse belegt hatte. Und trotzdem könnte ich jetzt nicht sagen, ah, so läuft es ab, wenn man da einen Doktor machen will. Vielleicht kannst du das einmal ein bisschen erklären, wie man dazu kommt und warum du es auch dich dafür entschieden hast.
Ja, ich glaube nicht, dass man das pauschal erklären kann. Also das ist auch so das Größte. Man fragt mich das viel, aber es ist halt sehr schwer, eine pauschale Antwort zu geben. Also ich kann sagen, wie es bei mir war, aber es gibt 100 verschiedene Arten, wie das ablaufen kann, wie man da hinkommen kann. Es ist von Feld zu Feld komplett unterschiedlich. Also das, was ich jetzt so erkläre, ist so TUM Informatik vielleicht noch anwendbar, aber bei anderen Sachen wird es schon wackelig. Also ich würde einfach, wenn sich jemand dafür interessiert, würde ich immer Leute suchen, die das gemacht haben und einfach mit so vielen verschiedenen Leuten reden wie möglich. Also einfach mal auf einen Kaffee gehen und einfach mal die Leute fragen. Das mal erstmal vorab, so als Disclaimer. Genau, also es gibt verschiedene Modelle für die Promotion. Meistens ist es halt so, zumindest bei uns, dass man entweder, also man ist beim bayerischen Staat in dem Fall angestellt. Und dafür macht man entweder Lehre oder arbeitet zum Beispiel an einem Forschungsprojekt mit oder eine Kombination von beiden. Das kommt ganz drauf an. Für das Schreiben dieser Doktorarbeit, also man arbeitet ein paar Jahre, bei uns in der Informatik sind das so zwischen 3 und 5 im Schnitt, glaube ich so ungefähr, ohne jetzt in die Daten geschaut zu haben. Aber genau, und währenddessen forscht man im Endeffekt. Das heißt, also wenn jemand mal eine Bachelor- oder eine Masterarbeit geschrieben hat, kann man dazu ganz gut Bezug nehmen. Das ist einfach das in groß. Jetzt nicht in 100-mal so groß, weil man ja auch viele andere Dinge tut in diesen Jahren, aber schon noch mal deutlich ernster und deutlich größer und eigenverantwortlicher und mit handfesterem Ergebnis. Und diese Arbeit schreibt man in einer Doktorarbeit auf. Also es nennt sich dann Dissertation oder Doktorarbeit und die gibt man ab. Und dann verteidigt man sie und dann hat man den Titel. Manche
Klingt
schreiben,
jetzt erstmal vermeintlich einfach.
ja, genau, es ist auch nicht so komplex vom Prinzip her. Genau, manche, dann gibt es noch Variationen, also dann gibt es noch so eine kumulative Doktorarbeit und sowas. Aber da, glaube ich, muss ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, weil das ist dann auch sehr fachspezifisch. Genau, was ich gemacht habe, ist, für mich war die Motivation eigentlich fast die einzige Motivation, Lehre zu machen. Also ich bin dann an diesen Lehrstuhl gekommen, den du ja auch gut kennst. Und mir hat das, ich war dann da auch Hiwi, also studentischer Mitarbeiter, und mir hat das einfach mega gefallen, was die arbeiten und wie sie arbeiten, und dass sie einfach praktische Lehre machen in der Softwareentwicklung, in Projekten. Und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich im Endeffekt gesagt habe, okay, hier kann ich eine Weile existieren und hier habe ich auch die Chance, Lehre in meinem Fach zu machen. Also ich muss jetzt nicht irgendwie Lehrerin werden oder so, sondern kann das einfach ein paar Jahre machen, und das macht mir halt sehr viel Spaß. Und das war eigentlich meine Motivation, diese Art der Arbeit. Und die Doktorarbeit, ja, die schreibt man, also normalerweise wird man auch nicht dafür bezahlt, eine Doktorarbeit zu schreiben, sondern die Arbeitszeit ist eben Lehre oder Mitarbeit an einem Forschungsprojekt, zumindest in den meisten Fällen. Und man findet dann meistens schon Kombinationen, dass irgendwie, dass das eine eben das andere so ein bisschen ernährt. Aber genau, und das, also die Doktorarbeit schreibt man dann meistens nebenbei oder findet halt Wege, sich das freizuschaufeln. Und ja, genau, das habe ich.
Magst du vielleicht an der Stelle auch einmal sagen, worum es in deiner Doktorarbeit grob ging und vielleicht auch in welchem Bereich dich das eben so fasziniert hat an dem Lehrstuhl? Weil ich meine, Softwareentwicklung ist natürlich super breit. Vielleicht nur so als ganz kleiner Hint darauf, was du da so gemacht hast.
Klar, ja, also ich, vielleicht fange ich nochmal mit dem Lehre-Teil an, weil daraus ist das so ein bisschen entstanden.
Gerne.
Also ich bin verantwortlich in den letzten Jahren gewesen, zusammen mit Kollegen, also jetzt nicht komplett alleine, für einen großen Projektkurs. Das ist ein Wahlfach, da gehen also Studierende hin, um Softwareentwicklung zu lernen in einem Projekt. Und dann haben wir so zwischen 10 und 12 Projekte jeweils mit einem Partner aus der Industrie, der ein Problem aus der echten Welt liefert und so ein bisschen als echte Weltkunde agiert, also wie zum Beispiel das Klinikum rechts der Isar in dem Projekt, was ich beschrieben habe. Und dann lernen die Studenten in Teams, das sind so Teams zwischen 5 und 8 oder 9 Leuten, Softwareentwicklung, so von Anfang bis Ende anhand von einer kleinen App oder einem kleinen System. Und genau, dafür bin und war ich zuständig, und das macht super viel Spaß. Und daraus ist so die Idee für die Doktorarbeit entstanden, ist, okay, wie stellen wir diese Teams zusammen? Und dass da halt viele verschiedene Faktoren wichtig sind, zum Beispiel das Vorwissen oder ganz praktische Faktoren, wie zum Beispiel, wer hat wann Zeit oder wer hat wie viel Testgeräte und sowas. Und wie könnte man das vielleicht so ein bisschen algorithmisch unterstützen? Also nicht komplett automatisch oder algorithmisch machen, sondern einfach unterstützen und so ein Zusammenspiel zwischen Mensch und Algorithmus zu machen. Und das war so das Thema meiner Doktorarbeit dann.
Ach, das war so schön spannend.
Ja.
Ja, mega schön. Das ist ja jetzt aber alles nicht, ja, wie soll ich sagen, alles, was du machst, weil du machst ja noch unfassbar viele Sachen nebenbei. Also ich bin ja schon damals krass fasziniert davon gewesen und bin es auch heute noch, wie du deine Zeit so einteilst, dass du immer noch so viel Herzblut in viele andere Projekte reinstecken kannst. Also zwei davon sind ja beispielsweise, dass du eine der TEDxTUM-Organisatorinnen bist, so sogar TEDx-Ambassador bist, dass du von dem Meetup die Ketzten Ambassador bist. Also warum all das noch nebenbei und wie machst du das?
Ja, ach, also ich glaube, man muss auch noch dazu sagen, während einer Promotion ist man halt sehr eigenverantwortlich unterwegs, zumindest meistens. Also auch da gibt es sicherlich Unterschiede, aber meistens ist man halt sehr eigenverantwortlich für seine Zeit und seine Arbeit. Und ich habe da halt auch das Glück, dass ich meine Zeit sehr frei einteilen kann. Sprich, klar habe ich feste Termine und ich habe Termine, in denen ich für Studierende da sein muss oder in denen ich einfach eine Vorlesung halte. Da kann ich nicht einfach verschieben. Aber zwischendrin habe ich eine unglaubliche Freiheit gehabt in den letzten Jahren, meine Zeit frei einzuteilen. Das heißt nicht, dass man weniger arbeitet, aber das heißt, dass man viele Dinge einfach lernen kann zu optimieren. Das war auch sehr schwer, sich daran zu gewöhnen, aber sobald ich das so ein bisschen raus hatte, hatte ich auf einmal auch ich finde, es ist ein Privileg, mich eben mit Themen beschäftigen zu können, nur weil sie mich interessieren und dann auch die Zeit freischaufeln zu können. Genau. Und ja, also wovon soll ich jetzt berichten? Vielleicht TEDxTUM oder
Sehr gerne. Also darfst dir rauspicken, worüber du am meisten Lust hast zu reden.
also ja, also TEDxTUM ist so ein bisschen mein Herzensprojekt. Ich glaube, das ist auch so ein so die Sache, die mich größtenteils zu dem Menschen gemacht hat, der ich bin. Ich kam da eigentlich im Studium dazu, also vielleicht kurz, was es ist. Also vielleicht hat der ein oder andere schon mal hier von TED Talks gehört, eben diese kurzen Vorträge über alle möglichen Themen, die es online gibt. Wenn nicht, dann gerne mal reinschauen, TED.com gibt es zu allen verschiedenen Themen. Und die lokale Variante, das ist so eine Art Franchise, ist TEDx. Und wir haben eben so ein TEDx, das ist so ein TEDx, ja, Community, kann man sagen, an der TUM gegründet. Das ist ehrenamtlich, also da kriegt man kein Geld dafür, man bezahlt auch kein Geld dafür, man kriegt ja eine Lizenz und darf dann solche Veranstaltungen organisieren. Und da war ich eben seit Anfang an dabei und in den letzten Jahren mache ich da Kuration. Also im Endeffekt, wir suchen die Ideen so in der Community so besonders wie möglich, so einzigartig wie möglich und wir arbeiten mit den Sprechern und Sprecherinnen diese Idee dann so aus, dass sie in dieses Format passt. Und das ist, also wenn ich sage, das hat mich so ein bisschen zu der Person oder größtenteils sogar zu der Person gemacht, die ich bin, ist, weil, also ich war so Anfang 20, als ich da reingekommen bin und dann, und ich glaube, ich habe vieles gelernt, dort zu machen, weil es gemacht werden musste, weil niemand anders da war. Wir hatten ja keine Hilfe, wir waren komplett selbst organisiert und sind dann auch ziemlich schnell gewachsen. Und lernt es dann dadurch oder merkt, hey, da bin ich irgendwie gut drin, das macht mir Spaß. Und das ist mir halt total viel passiert dort. Und also zum Beispiel habe ich dort zum ersten Mal eine Veranstaltung mit 500 Leuten moderiert, weil es halt kein anderer machen konnte gerade. Und es war auch relativ spontan. Und es hat mir mega Spaß gemacht. Und ich habe auch gemerkt, hey, ich kann das.
Definitiv.
Und ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich es besonders gut konnte von Sekunde eins, aber ich musste es halt tun, deswegen habe ich es gemacht. Und das war in dem Fall besser, als es nicht zu machen. Weil sonst hätte ich das nie gewusst. Und in den letzten Jahren, eben durch diese enge Zusammenarbeit mit den Sprechern und Sprecherinnen dort, habe ich eben auch gemerkt, eigentlich eher durch ihre Rückmeldung, wenn sie gesagt haben, hey, das, was du gesagt hast, hat mir echt wirklich geholfen und es hat das nochmal, noch mit diesem Talk nochmal auf eine komplette andere Ausrichtung gegeben, zum Beispiel oder so. Und es kam dann halt öfter und dann habe ich mir irgendwann gedacht, ha, irgendwas, also ich war auch nicht der Meinung, ich kann das besonders gut. Ich habe halt irgendwie gesagt, was ich mir gedacht habe und dann kam so diese Rückmeldung und diese Dankbarkeit auch, dass man denen so geholfen hat und da ich mir so, ha, irgendwie scheint es Mehrwert zu haben. Und irgendwie, vielleicht sollte ich das mehr machen. Und so bin ich halt eben neben der Promotion auch in so ein freiberufliches Speaker-Coaching reingerutscht und auch Content Curation im Endeffekt reingerutscht und Wissenschaftskommunikation. Also ja.
Das wäre ziemlich eh meine Frage gewesen, weil in deiner eigenen Twitter-Beschreibung schreibst du ja Science Communicator und Curator. Was man sich darunter genau vorstellen kann, jetzt hast du es im Endeffekt schon so ein bisschen beschrieben. Das heißt, wenn man es jetzt aus dem TEDx-Hum, aus der Welt so ein bisschen rauszieht und es alleine hinstellt, Science Communicator und Curator, ist das wirklich quasi Speaker-Training oder ist das, wenn du da jetzt das quasi als selbstständige Person zum Beispiel oder als freiberufliche Tätigkeit machst, kommen da Menschen auf dich zu, weil sie Talks halten oder weil sie ihre wissenschaftliche Arbeit nach außen hin kommunizieren oder wie läuft das dann ab?
Ich würde sagen, das ist ganz verschieden. Also Wissenschaftskommunikation an sich ist ja erstmal nur das, ich sag mal, ja, verständlich machen von wissenschaftlichen oder auch technischen Themen an ein bestimmtes Publikum, oft ein sehr breites, also allgemeines Publikum, ohne Hintergrundwissen, weil viele Wissenschaftler sind ja unglaublich erfahren darin, ihr Wissen vor Leuten von ihrem Fach, zu präsentieren und Leuten, die ein sehr hohes Wissen haben, das sie selbst auch haben und aber halt eben nicht so wirklich an die breitere Öffentlichkeit. Und oft ist es in der Wissenschaft auch ein Problem, das sieht man jetzt an der jetzigen Situation ja auch ganz deutlich, dass es halt, wie viel es einfach bringt, Wissenschaft wirklich verständlich zu machen und den Leuten verständlich zu machen, okay, warum sind bestimmte Dinge wichtig zu tun oder eben schädlich zu tun? Und oft ist es halt, ja, das ist halt einfach ich sag mal, zumindest ein bisschen eindeutigere Wahrheit als oder ein bisschen neutralere Wahrheit, als eben oft in den Mainstream-Medien zum Beispiel berichtet wird. Und das ist auch sehr, mit sehr viel Mehrwert verbunden, wenn das vom Wissenschaftler selbst kommt und da nicht noch fünf Stationen dazwischen sind, wo das irgendwie ein bisschen umformuliert wird. Genau, und wie das abläuft, ist also ganz verschieden. Das oft, also ich habe viele Workshops gegeben, zum Beispiel in Gruppen, wo halt Doktoranden daran gearbeitet haben, wie sie ihre Forschung einer breiten Öffentlichkeit präsentieren können, oft auch auf Social Media zum Beispiel, was so ein schönes Werkzeug ist für Wissenschaftler, direkt zu kommunizieren mit der Öffentlichkeit oder ja, oft auch eben so Einzelcoachings, gerade für sehr wichtige Talks, übrigens nicht nur für Wissenschaftler, auch für Leute aus der Industrie, also zum Beispiel Gründer, die halt eine Technologie haben, die recht komplex ist, die aber also eben verkaufen müssen im Endeffekt. Ja, und ja, da war eigentlich von allem so ein bisschen dabei und das kam aus dieser Ecke, dass ich eben über TEDxTum mit vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zusammengearbeitet habe. Was übrigens am Anfang auch super gewöhnungsbedürftig war, dass du halt wir hatten zum Beispiel eine Professorin, die hatte alle möglichen Preise gewonnen und Millionen von Forschungsgeldern und eine Riesengruppe. Und dann fragt die dich nach deiner Meinung. Und ich denke mir so, was kann ich dir überhaupt irgendwie raten? Du kannst doch schon alles. Und wenn aber so solche Personen mit dir auf Augenhöhe reden, also ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt nach 7 Jahren, aber ich finde es auch super schön, wenn so eine Person das kann und nicht alle nur von oben herab behandelt, zum Beispiel. Und
Absolut.
dann merkt man halt auch, wie viel Mehrwert man bieten kann. Genau, und dann kam ich zu eben auch über eine Sprecherin, die schon vor Jahren auf unserer Bühne war, die aber jetzt ein Naturkundemuseum in München aufbaut. Das heißt das Biotopia-Museum, vielleicht hat das schon jemand gehört. Und die organisieren jährlich ein Wissenschaftsfestival, wo es darum geht, Wissenschaft in allen Formen und in super vielen verschiedenen Formaten einer sehr, sehr breiten Öffentlichkeit, also von Kindesalter bis Rente und drüber hinaus, zu vermitteln. Und zwar so viel zum Anfassen wie möglich. Und die hat mich dann im Endeffekt empfohlen, dort Kuration zu machen. Und also das heißt im Endeffekt inhaltlich verantwortlich zu sein für dieses Festival, die Inhalte zusammenzustellen und zu koordinieren mit den Beitragenden. Und das mache ich jetzt seit September. Das ist ein großer Teil von meiner freiberuflichen Arbeit jetzt. Ja, und das macht einfach
Total
riesig
spannend.
Spaß. Ja.
Ja, total spannend. Ich meine, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand, der mit dem Informatikstudium anfängt, das Ganze tut mit dem Ziel, Curator zu werden. Also, ich musste dich schon, glaube ich, dreimal fragen, was das überhaupt bedeutet, damit ich überhaupt mal begreife, was es das heißt, ja. Aber mega, mega cool, dass du da irgendwie so deinen Weg gefunden hast. Und was man ja daran auch einfach wunderschön sieht, ist dieses, du hast im Endeffekt deine Nase ja in ganz viele verschiedene Themen reingesteckt und so viele Leute kennengelernt und bist irgendwie einfach viel rumgekommen und hast halt darüber dein Ding gefunden und das ist so schön anzuschauen. Also
Ja,
mega, mega
und
schön.
ich glaube, es ist nicht nur das, es ist auch ein. Also viele sprechen immer von Networking und Networking ist so wichtig und ich habe für mich nicht die Erfahrung machen können, dass es irgendwie wichtig ist, viele Leute zu kennen oder so, sondern einfach das zu tun, was du gerne tust. Da musst du die Leute auch nicht kennenlernen, da musst du auch eigentlich keine Visitenkarten verteilen oder sowas, sondern die Leute sehen einfach, dass das, was du tust, dir Spaß macht und du da mit Begeisterung da drin bist und die werden sich auch so an dich erinnern. Das ist genau, also lieber was machen, was Spaß macht, anstatt einfach mit Leuten zu reden. Das wäre so meine persönliche Empfehlung, aber es ist bestimmt auch kein Pauschalrezept.
Ja, mega schöner Tipp. Vielleicht, ich meine, jetzt habe ich das Ganze eher schon damit aufgezogen gehabt, dass es ja irre ist, wie viel du nebenbei geschafft hast und du hast auch viel über Selbstorganisation. Du hast nicht viel darüber geredet, aber du hast gemeint, dass du einen großen Spielraum dafür hattest. Wie machst du das denn jetzt mit diesem großen Spielraum, der einen ja auch, ja, wie soll ich sagen, schnell in Prokrastination werfen kann? kenne ich gerade aktuell teilweise sehr gut. wie machst du es, dass du dich in deinem Alltag strukturierst und organisierst? Hast du da vielleicht ein, zwei Tipps für alle, die gerade zuhören?
Ja, also ich glaube, das braucht ein bisschen Disclaimer wieder. Also niemand ist, glaube ich, frei von Prokrastination. Also es sieht vielleicht von außen so aus, aber das Ich glaube, sowas gibt es nicht. Also ich glaube, man fühlt sich ziemlich schnell eingeschüchtert, wenn man sich denkt, boah, derjenige oder diejenige schafft ja richtig viel und ich bin so faul oder so. Oder ich schaffe halt einfach nicht so viel an einem Tag. Ich glaube, das ist nicht wahr in den meisten Fällen. Aber also ich vorab, ich prokrastiniere auch richtig viel und ich brauche vor allem auch einfach richtig viel Zeit für mich, wo ich einfach nur die Wand anstarre oder einfach nichts mache. Und ich brauche auch sehr viel Schlaf. Also genau, aber trotzdem ist, glaube ich, so die Promotion ganz gut gewesen, um rauszufinden, wann man am besten funktioniert und wie man sich so ein bisschen da reintricksen kann, diese Zeiten auszunutzen. Und bei mir ist es so, ich bin eigentlich nur morgens konzentriert. Also mir macht das nichts aus, früh aufzustehen. Und ich bin dann eigentlich am konzentriertesten so bis mittags rum, dann kriege ich Hunger. Und wenn ich dann Mittag gegessen habe, geht es eigentlich bergab, zumindest mit der Konzentration, die man so für so schwierige konzeptuelle Arbeiten braucht. Und dann habe ich irgendwann, als ich zum Beispiel meine Doktorarbeit geschrieben habe, habe ich gesagt, okay, ich stehe irgendwie um 6 auf, setze mich um 17:15 an den Schreibtisch, schaue keine Nachrichten, schaue mein Handy gar nicht an und bin einfach im komplett Do Not Disturb oder Flugmodus und es liegt gar nicht bei mir. Und ich arbeite einfach bis 11 oder 12. Und dann mache ich den Rest des Tages, was ich will. Also die andere Arbeit, die anfällt, kleinere Dinge wie Bilder, so Pixelschubsen irgendwie, Präsentationen, E-Mails, Nachrichten. Und abends gehe ich vielleicht mein Bier trinken oder sowas. Genau, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, einfach so für mich rauszufinden, okay, morgens kann ich das ganz gut, dann muss ich einfach morgens die Zeit frei halten, ich komme, was wolle, und das einfach nutzen. Und klar, es ist trotzdem passiert. Also ich habe das dann versucht, 7 Tage die Woche zu machen oder zumindest 6, weil den Rest des Tages hatte ich ja dann quasi freier zur Verfügung. Das hat natürlich nicht geklappt, ja. Also das ist ja auch völlig überzogen, aber ich habe es mir zumindest vorgenommen und es hat dann schon so 4, 5 Tage die Woche dann auch sehr gut funktioniert und es hat dann gereicht. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich dann nicht 100% der Zeit von sich verlangt, dass man das dann auch wirklich schafft, sondern sich lieber ein bisschen Puffer hält, dass es dann einfach mal nicht funktioniert, weil man Kopfweh hat oder müde ist oder einfach ein super tolles YouTube-Video gefunden hat, was man jetzt irgendwie anschauen muss. Ja.
Ja,
Ja.
definitiv. Vor allem das Deprimierendste ist ja einfach, weil man zum Beispiel 8 Stunden an einem Tisch sitzt und de facto nichts geschafft hat, aber auch nichts Geiles machen konnte.
Ja.
Also da hat man lieber irgendwie 1 Stunde richtig gerockt und die restliche Zeit mit was anderem verbracht, als einfach nur, ja,
Ja, und man sollte auch nicht.
da so gezwungen irgendwo zu hocken.
Ja, total. Und man sollte auch nicht unterschätzen, dass es halt eine Zeit dauert, bis man überhaupt auf das Level kommt, dass man produktiv was machen kann. Also wenn ich mich jetzt 1 Stunde hinsetze, habe ich wahrscheinlich nur 10 oder 20 Minuten, in denen ich wirklich konzentriert arbeiten kann. Oder ich komme gar nicht erst auf das Level, weil ich mir denke, ach, ich muss ja eh gleich weiter. Und genau. Was mir aber mal so ganz praktisch so ein bisschen hilft, ist wirklich in den Kalender einzutragen. Also ich habe so einen Kalender, der wird in Grau so ein bisschen durchsichtig angezeigt, wo ich versuche, mir so Blocke einzutragen, also gerade so für sehr wichtige Arbeit, das vorab eben einzutragen, damit ich mir das auch frei halte und vornehmen kann, gerade in der Früh bei mir jetzt. Und dann habe ich auch so noch während meiner Masterarbeit, glaube ich, habe ich so Time-Tracking für mich entdeckt. Das würde ich jetzt auch nicht pauschal weiterempfehlen. Ich würde generell gar nichts pauschal weiterempfehlen, weil ich glaube, jeder muss so seinen Weg finden, aber das hat mir halt geholfen, einerseits zu sehen, wie viel habe ich wirklich an was gearbeitet, aber eher im Moment diesen Schalter zu haben, okay, jetzt arbeite ich konzentriert daran oder jetzt mache ich Pause und mache halt erstmal gar nichts. Und diesen Schalter so umzulegen, bevor ich mich ablenken lasse, hat mir nochmal geholfen.
Cool. Ja, danke auch da für den Tipp. Meine nächste Frage wäre, du wirkst in allem, was du tust, immer recht sicher. Also, wie soll ich das genau beschreiben? Also, als ich dich das erste Mal so wirklich wahrgenommen habe, im Sinne von, okay, du könntest die Person sein, mit der ich irgendwie in einem Projekt bin oder eben meine Betreuerin oder was auch immer, hatte das so eine gewisse Anziehungskraft für mich. Ja? Du warst da schon so, du warst da schon so eine Vorbildfunktion für mich auch. Und du wirktest für mich ja, einfach wie so eine gestandene Frau. Und das jetzt nicht, weil du so unfassbar viel älter bist als ich, ja, sondern einfach gewissermaßen, ja, wie soll ich sagen, also wenn ich beschreiben wollen würde, bei wem spüre ich irgendwie, dass jemand empowered ist, ja, für diese Begrifflichkeit, die ich oft sehr, sehr schwer zu greifen finde, dann hätte ich zum Beispiel dich mitunter genannt, ja. Und deswegen würde ich dich super gerne fragen, was empowert und was stärkt dich denn? Und hattest du irgendwelche Vorbilder, die dir das wiederum ermöglicht haben?
Ich, also danke für die lieben Worte. Ich habe lang gebraucht, mit dem Begriff Vorbild klarzukommen, weil ich das einfach gar nicht, also wenn du mir sagst, ich wäre ein Vorbild für dich gewesen oder so, dann denke ich mir so, nee, ich habe heute eine Tasse Kaffee auf mich drauf gekippt. Das kann einfach nicht sein, dass irgendwer denkt, ich würde irgendwie... Man sollte sich da was abschauen, aber ich habe es irgendwie gelernt, zu sagen, okay, es ist eigentlich egal, was ich denke, das ist eigentlich die Hauptsache, was die andere Person denkt und ob ihr das hilft. Das ist ja auch kein Prozess, was in mir abläuft oder sowas. Also von daher Dankeschön, ich find das toll.
Gerne, ist nur die Wahrheit.
Genau, aber ja, ich habe eigentlich auch super viele Vorbilder, also ganz, ganz viele davon sind einfach viele der vergangenen Sprecherinnen und Leute, mit denen ich gearbeitet habe, die halt oft auch, also wir haben jetzt eine Veranstaltung, die wir leider absagen mussten aufgrund jetzt von der aktuellen Situation, aber holen wir auch nach, aber wir hatten zum Beispiel 4 Sprecherinnen und jede ist so anders in Sachen Persönlichkeit und auch Berufsfeld und Interessen und allem Möglichen, der ganzen Art, aber jede von denen ist so einzigartig gut und begeistert von dem, was sie tut, dass es einfach total inspirierend ist und auch so ein bisschen zuzuschauen, wie Menschen agieren und sich zu denken, jo, also wenn ich mal in so eine Verantwortungsposition komme und es dann schaffe, so zu sein und so sehr mit den Menschen auf Augenhöhe zu reden zum Beispiel, dann habe ich alles richtig gemacht. Oder wenn ich irgendwie so schaffe, irgendwie 2 Kinder daheim zu haben und trotzdem so begeistert von meinem Beruf zu sein und so gut da drin und mich so gut um die Familie zu kümmern, dann habe ich was geschafft. Also das sind dann so die Fälle, die mich so inspirieren, einfach zu sehen, ja, das ist möglich. Ich habe das gesehen. Und das ist super schön einfach.
Ja, mega schön. Das zeigt mir auch so ein bisschen, das muss gar nicht eben... Also so in diesem klassischen Sinne denkt man ja oft bei Vorbildern, finde ich, an so berühmte Personen. Ja. Und ich meine jetzt, die Speaker, die ihr da habt, die können durchaus auch berühmt sein und auch je nachdem, in welchem Bereich. Ne? Aber eigentlich, dass es oft die Personen sind, die um einen rum sind und mit denen man irgendwie zusammenarbeitet, die einem diese Inspiration geben können.
Total.
Superschön. Ja. Ja, jetzt haben wir im Endeffekt super viel gehört über das, was du schon gemacht hast oder was du aktuell tust. Ich würde dich auch gerne ein bisschen privatere Frage fragen und mal schauen, ob du das mit uns teilen magst. Was sind denn so deine Wünsche, Träume, vielleicht eine Vision für deine Zukunft?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage im Moment für mich zu beantworten, weil ich jetzt auch gerade so ein bisschen zwischen Dingen stehe. Und es, glaube ich, jetzt gerade generell sehr schwer ist zu planen, also für uns alle. Aber ich glaube, also ich werde auf jeden Fall in der Wissenschaftskommunikation bleiben und sehe das auch so als Geschenk der letzten Jahre, das für mich entdeckt zu haben und dass es mir wirklich so viel Spaß macht. Also da was zu finden, was mich dann auch wirklich, wirklich hält und was ich auch langfristig machen kann. Fände ich schön. Ich glaube, ich fühle mich allgemein am besten, egal in welchem Bereich oder ob beruflich oder privat, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich entwickle mich weiter und ich kann was gestalten, aber beides jetzt nicht auf so einem, also ich bin jetzt nicht auf so ein Self-Improvement-Trip raus oder sowas, wo ich sage, ich muss irgendwie immer besser werden, sondern, also man muss es ja auch nicht übertreiben. Man kann ja auch irgendwie sagen, in kleinen Schritten probiere ich mal was Neues aus oder sowas und das oder kann mal was neu irgendwie neu ordnen und neu gestalten und das macht mir Spaß. Gleichzeitig merke ich dann auch Dingen, wenn man irgendwie so alles gegeben hat und das halt so geformt hat, wie man anhand von seinen eigenen Fähigkeiten machen kann, dass es dann auch nicht mehr so interessant ist. Und so ist es für mich jetzt an der Uni. Also es war eine sehr schöne Zeit. Also wirklich jede Woche davon war in Summe war es wert. Aber jetzt kommt es so langsam zum Ende und ich freue mich einfach auf die nächste Herausforderung und ich bin irgendwie su super
Ja.
gespannt, auch was das sein wird, auch wenn ich es jetzt noch
Ja,
nicht sagen kann.
ich bin auch schon sehr gespannt. Mega schön. Ja, vielen Dank auch dafür für deine ehrliche Antwort. Im Endeffekt sind wir jetzt schon fast am Ende angekommen. Ich würde dich jetzt gerne noch die Hotseat-Fragen ja, stellen, dir die Fragen stellen. Oh Gott, ich kann kein Deutsch mehr. Und zwar frage ich dich jetzt einfach so ein paar recht simple Fragen und du kannst mir dann immer, in der Frage ist immer quasi schon so eine Auswahl mit drin und du kannst mir dann immer sagen, ob es das eine oder das andere ist. Okidoki? Okay, super. Also, würdest du dich in einem im Nachhinein nochmal für deinen Doktor entscheiden oder eher nicht?
Ja.
Okay, Instagram oder Facebook?
Instagram.
Podcast oder YouTube?
Podcast.
Früh aufstehen oder ausschlafen?
Früh aufstehen.
Okay, Mac, Windows oder Linux?
Mac.
Android oder iPhone?
iPhone.
Und deine Definition von Glück oder Happiness ist?
Ich würde sagen, auf jeden Fall gutes Essen
Okay,
und Sonne und Menschen, die man lieb hat.
oh, das ist eine schöne Antwort und ein wunderschöner Abschluss. Vielen, vielen Dank, Dora, dass du am Start warst. Und ja, ich freue mich einfach sehr, dass wir ein bisschen Einblicke in deine Welt kriegen konnten. Und ja, was soll ich noch sagen, außer danke.
Ja, danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Das war also mein Gespräch mit Dora. Ich hoffe, es hat dich genauso inspiriert wie mich. Ich bin richtig glücklich aus dieser Unterhaltung rausgegangen. Und ja, es wird wie immer auf Go Digital Ladies unter Instagram einen Post zur heutigen Folge geben. Dort kannst du gerne in den Kommentaren deine Fragen an Dora noch dalassen. Und zusätzlich, ganz neu, gibt es ab jetzt auch unter www.godigitalladies.de einen Blogpost zu der heutigen Folge. Dort gibt es auch die Kommentarfunktion. Das heißt, für alle, die nicht auf Instagram unterwegs sind, kann man mittlerweile auch dort Fragen und Anregungen dalassen. Und ansonsten kannst du natürlich auch gerne dich auf der Seite umschauen und mehr erfahren zum Go Digital Ladies Mentoring Programm und One-on-One Coaching. Ich freue mich auch darauf, dich nächste Woche wieder dabei zu haben. Dort werden wir tiefer eintauchen in das Thema Performance Marketing, denn die liebe Magda ist zu Gast und wir werden auch darüber sprechen, wie es ist für sie ja, als Führungskraft in diesem Bereich. Ich hoffe, du hast noch eine wundervolle Woche und freue mich schon auf nächste Woche. Bis ganz bald, deine Belinda.